Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Allerseits. Ein Sonntagmorgen, Gottesdienst und wir sind in einer spannenden Predigtreihe, die heißt Jesus begegnen oder Jesus erleben. Und wie wäre das denn, wenn das heute passieren würde, wenn wir Jesus begegnen würden? Durch die Gemeinschaft hier bestimmt, durch Anbetung, die nachher kommt, aber auch durch die Predigt, vor allem auch durch den Bibeltext, den wir uns gleich anschauen. Jesus so richtig begegnen und wenn wir nach Hause gehen gleich oder nach dem Kaffee, nach dem Gottesdienst, noch ein bisschen gesprochen haben und nach Hause gehen, wirklich mit einem Gefühl nach Hause fahren, in dem Wissen, heute war was Besonderes. Heute bin ich Jesus begegnet und diese Begegnung mit Jesus hat mich verändert. Ich glaube, wir alle, die wir Jesus kennen, wissen, wenn wir Jesus begegnen, wird uns das irgendwie verändern und es wird uns zum Guten verändern. Es wird uns nach vorne bringen und ich glaube, dass das heute passieren kann. Das ist ja auch das Ziel oder der Gedanke hinter der Predigtreihe, dass wir uns Personen anschauen in der Bibel, die Jesus begegnet sind, weil wir davon mal sehen können, wie er auch uns heute begegnet. Und ich möchte gerne damit einsteigen und erstmal dafür beten, ihr dürft gerne dabei sitzen bleiben und Gott nochmal besonders einladen, dass er dir und mir heute wirklich begegnet und wir verändert nach Hause gehen nach diesem Gottesdienst. Und Jesus, wir sitzen hier als deine Kinder oder als Menschen, die einfach neugierig sind, ob es dich gibt und auf der Suche nach dir. Und wir können das nicht machen als Menschen, aber wir wissen, dass du ein Gott bist, der uns sucht und der uns gerne begegnet. Und ich bete, dass das heute Morgen passiert. Ich wünsche mir das für uns alle, für jeden von uns. Danke, dass du mir begegnet bist, auch in der Vorbereitung. Und ich wünsche mir, dass das, was du durch dein Wort sagen willst, auch durch die Predigt sagen willst, dass das rüberkommt, dass du es übersetzt, dass du es deutlich machst und dass ja keiner von uns unverändert und ohne eine Begegnung mit dir nach Hause fahren muss. Danke, dass du uns suchst, dass du uns liebst und dass du uns begegnen willst. Amen. Bevor wir damit aber einsteigen oder bevor wir dazu kommen, zu dem Text, würde ich gerne über Uli Hoeneß reden. Ja? Wer kennt Uli Hoeneß? Oder wer kennt ihn nicht, vielleicht andersrum. Ja, ich denke, die allermeisten haben den Namen in den letzten Wochen mal gehört. Man kam gar nicht dran vorbei. Ja, eine Nachricht, ein ehemaliger Präsident des FC Bayern München, ehemaliger Saubermann, ja, Firmeninhaber von einer Wurstfabrik und der Mann des FC Bayern München. Ich weiß nicht, gibt es hier Bayern-Fans? Ich glaube nicht, das ist eine christliche Gemeinde. Aber ja, oder sonst könnt ihr gerne nach vorne kommen und Buße tun. Aber ist okay, ja. FC Bayern ist gleich Uli Hoeneß. Und ich weiß nicht, wie ihr den Prozess verfolgt habt oder auch die Nachrichten verfolgt habt. Ich habe wirklich alle möglichen Kommentare gelesen, im Internet, in Zeitungen und Tagesschau geguckt. Und man kriegt da alle möglichen Meinungen mit. Und jeder hat eine Meinung dazu. Du bestimmt auch. Ja, sie bestimmt auch irgendeine Meinung zu Uli Hoeneß. Und wie ist das jetzt, dass er ins Gefängnis gekommen ist? Ist das jetzt eine gerechte Strafe? War das gut, dass er jetzt im Gefängnis sitzt? 28,5 Millionen oder 27,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Mindestens. Ja, es gibt jetzt wieder neue Berichte, dass da vielleicht noch mehr gewesen sein könnte und so. Also Uli Hoeneß ist der mit dem Nutella im Gesicht, für alle, die es, also, ne, und dem Schöpflöffel. Das ist Uli Hoeneß. Gierig, hat sich da verzockt und hat da Schweizer Konten und man weiß gar nicht genau, wie viele. Und wir haben das verfolgt und ich habe das in den Kommentaren, auch in den Gesprächen mit Leuten, gab es immer so zwei Lager von Menschen. Die einen haben gesagt, Uli Hoeneß ist so ein guter Mensch. Ja, der hat so viel gemacht für die Allgemeinheit, Klammer auf, für den FC Bayern München, Klammer zu, aber ist auch irgendwie Allgemeinheit. Ja. Und der war ja sonst auch, und der hat es auch gar nicht so gemeint. Und es war ja auch aus Versehen mit der Steuerhinterziehung. Das war ja auch einer seiner größten Fehler, hat er ja selber auch gesagt. Und es tut ihm ja auch leid. Und deswegen sollten wir ihm auch verzeihen, gerade wir als Christen, sage ich mal. Und deswegen wäre es auch nicht gerechtfertigt, dass dieser arme Kerl jetzt ins Gefängnis kommt. Oder es wäre schon, war schon ein Fehler, aber Gnade wäre das richtige, angemessene. Und dann gibt es die anderen, das andere Lager, die gesagt haben, egal wie bekannt dieser Mensch ist und egal was der alles für die Allgemeinheit vielleicht getan hat und auch für den FC Bayern München, Vor dem Gesetz sind alle gleich. Und wenn der das getan hat und Steuern hinterzogen hat, und das ist in unserem Land eben strafbar, dann muss er auch dafür bestraft werden. Und dann muss er auch ins Gefängnis. Und dann gibt es wiederum einige, die sagen, ich glaube, wie viel sind das? 3 Jahre, 6 Monate oder so? Das ist zu wenig. Und die anderen sagen, es ist zu viel. Die anderen sagen, ja, das könnte ruhig noch mehr sein, weil Gott ist ein gerechter Gott, würden wir als Christen sagen. Oder wie auch immer, unser Land fordert Gerechtigkeit. Und die anderen würden sagen, Gott ist ein gnädiger Gott. Oder komm, wir wollen noch barmherzig sein. Liebe gewinnt. Und deswegen lass uns doch versuchen, das alles irgendwie barmherzig auch anzugehen. Vielleicht ist Uli Hoeneß gar nicht dein Fall. Oder vielleicht hast du das gar nicht mitverfolgt. Wie wäre es mit jemand anders? Sebastian Edati, den Namen schon mal gehört. Ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete. Hat sich Bilder von nackten Kindern runtergeladen über lange Zeit. Und die offensichtlich auch angeguckt. Und in Deutschland scheint das, was man bisher weiß, nicht strafbar zu sein, was er gemacht hat. Und trotzdem haben wir alle eine Meinung dazu. Ja, ich habe kleine Kinder. Ich finde das nicht so toll. Ja, aber wie gehen wir jetzt mit diesen Menschen um? Der ist offensichtlich nicht strafbar handelnd gewesen. Aber ethisch, moralisch durchaus zweifelhaft, sich Bilder von nackten Kindern anzugucken und das irgendwie toll zu finden. Er versucht das ja gerade irgendwie als Kunst zu verkaufen uns. Und, aber wie finden wir das? Sollte der noch Bundestagsabgeordneter bleiben dürfen, weil er ja nicht strafbar irgendwie geworden ist? Oder geht das gar nicht moralisch? Der musste jetzt, was auch wieder nicht gut ist, fliehen, kann damit nicht in Deutschland leben, weil er irgendwie bedroht wird von irgendwelchen Rechtsradikalen oder anderen Menschen, die ihn da verurteilen. Wie gehen wir damit um? Gerecht und hart oder gnädig und barmherzig? Und wie würde Gott mit Uli Hoeneß umgehen? Was wäre, wenn Jesus der Richter gewesen wäre? Was glaubt ihr, hätte Jesus gemacht? Hätte er Uli Hoeneß verurteilt oder hätte er ihn freigesprochen? Schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, ob wir die heute beantworten, aber es ist eine ganz wichtige Frage. Und je nachdem, wie du die Frage für dich beantwortest, sei es bei Uli Hoeneß, sei es bei Edati oder sei es auch in deinem Familienumfeld oder bei dir selber, wie gehst du mit Sünde um in deinem Umfeld? Wie gehst du mit Menschen um, von denen du weißt, dass sie bewusst in Sünde leben? Sei es sexuellen Sünden, unverheiratet zusammenleben und Sex haben, sei es irgendwelche anderen Sünden, da kannst du dir eine aussuchen, irgendwas fällt dir bestimmt ein. Wie gehen wir mit Sünde um? Und wie geht Gott, wie geht Jesus mit Sündern um? Und wie begegnet er Sünde und Sündern? Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die wir als Christen beantworten können, ist die, welches Bild haben wir? Und ich glaube, wir als Christen, auch in dieser Gemeinde, ich glaube, wir tendieren immer so zu 2 Lagern. Der eine sind nur das Gesetzeslager. Wir betonen die Heiligkeit Gottes. Wir betonen die Gerechtigkeit Gottes. Wir betonen das Gesetz und wir betonen, wie sehr Gott Sünde hasst. Was er ja auch tut. Und die anderen von uns betonen die Liebe und die Gnade Gottes und sagen, Gott ist barmherzig. Liebe gewinnt. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, klar, aber er liebt sie auch so, wie sie jetzt sind. Und deswegen müssen wir Menschen auch in Liebe und Gnade und Barmherzigkeit geben. Und Gott liebt uns ja auch tatsächlich. Beides stimmt. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Wie kriegt Jesus das zusammen? Und zu welchem Lager tendierst du tendenziell? Das ist eine ganz wichtige, spannende Frage. Und wir wollen uns einen Text angucken heute Morgen, in dem Jesus mehreren Menschen begegnet. Und in dieser Begegnung ist mindestens eine Person, geht komplett verändert nach Hause. Ich glaube, dass mehr als diese eine Person verändert sind und bewegt sind. Und diese Geschichte wollen wir uns angucken und uns überlegen, wie geht Jesus mit diesen 2 Lagern um oder mit diesen 2 Eigenschaften Gottes, Liebe und Heiligkeit, Gesetz und Gnade. Wie kriegt Gott diese beiden sich widersprechend zu scheinenden Eigenschaften zusammen und wie löst Jesus das auf oder eben auch nicht auf? Die Geschichte, die wir heute lesen und die Begegnung mit Jesus, die finden wir in Johannes 8. In den Versen 2 bis 11. Ich lese die einfach vor. Und wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Johannes 8, Vers 2 bis 11. Früh am Morgen, lesen wir hier, war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Also nicht wie hier, ich stehe an der Kanzel, Jesus hat sich hingesetzt, saß so im Schneidersitz, das war so die übliche Form, wie Rabbis damals gelehrt haben. Ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist, weil ich bin nicht so gelenkig und würde nicht so lange reden können im Schneidersitz, aber Jesus konnte das offensichtlich. Da kamen die Schriftgelehrten, die Frommen, und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, Diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Eine spannende Geschichte. Ich vermute, viele von uns kennen die schon. Aber ich will da mal noch tief einsteigen und ein paar Hintergründe erklären. Ich glaube, wenn wir verstehen, was Jesus hier tut und wie er es tut, dann werden wir verändert heute nach Hause gehen. Davon bin ich überzeugt, weil wir Jesus erkennen als den, der als Gottes Sohn hier so mit dieser Frau umgeht, wie nur er es kann und wie er auch mit uns umgehen möchte. Vielleicht ein paar Hintergründe, was ist hier passiert. Das erste: Ehebruch war in der Kultur damals wirklich eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Also die Pharisäer waren jetzt nicht im Unrecht, oder das war jetzt auch nicht irgendwie so, die haben jetzt irgendwie so eine kleine lapidare Sünde mal genommen, sondern Ehebruch war eine der schlimmsten Sünden. Und das auch zu Recht. Im Alten Testament wird Ehebruch tatsächlich immer wieder erwähnt und ist eine schlimme Sünde. Die ist Gott so zuwider, dass er sie in die 10 Gebote packt. Ja, du sollst nicht Ehe brechen. Ist Gott selber so wichtig, dass er sagt, das muss in diese 10 Gebote, in die wichtigsten Gebote quasi mit rein. Und nicht nur das, sondern auch, du sollst nicht begehren, du sollst überhaupt nicht dran denken, ist auch in den 10 Geboten mit drin. Also das ist offensichtlich Gott schon sehr, sehr wichtig, die Ehe zu schützen und vor Ehebruch zu schützen. Und das ist tatsächlich ein Gebot des Mose, also im Alten Testament, im Gesetz, finden wir an 2 verschiedenen Stellen, dass Ehebrecher, Ehebrecherinnen gesteinigt werden sollen. Gott hasst Ehebruch. Gott hasst es, wenn wir die Ehe brechen und die Ehe nicht ernst nehmen. Er weiß, dass die Ehe angefochten ist und dass sie einen ganz besonderen Schutz bedarf. Deswegen ist Gott auch so knallhart an dieser Stelle und will die Ehe schützen. Das Fundament von Familie, das Fundament von jeder Gesellschaft und Kultur ist die Ehe, und deswegen muss sie besonders geschützt werden. Wir heute haben da ein anderes Verständnis in unserer Kultur. Wir haben das quasi auf den Kopf gedreht. Ehe, ja, das ist so für viele ein Auslaufmodell. Und selbst bei vielen Christen ist so, ja, Ehe, wenn es nicht funktioniert, wie kann Gott uns zwingen, zusammenzubleiben? Oder auch viele von uns, ja, also wir haben das, also diese Steinigungsvorstellung, die ist für uns so zuwider, weil wir denken, es ist so schlimm ist das ja wohl auch nicht. Da gibt es ja wohl schlimmere Sünden als Ehebruch oder als irgendwie da die Ehe nicht ganz so ernst zu nehmen. Natürlich, wenn man verheiratet ist und jemand geht fremd, das finden wir katastrophal, zu Recht immer noch. Aber dass Ehebruch auch heißt, dass ich unverheiratet Sex miteinander habe oder dass ich auch quasi nicht verheiratet bin und zusammenlebe, da sind wir dann deutlich toleranter in unserer Kultur und fragen uns, ob das alles so gemeint ist und ob Gott das so ernst nimmt. Das war damals nicht die Frage. Ja, selbst wenn man verlobt war, war deutlich geregelt, auch in dem jüdischen Gesetz, dass du keinen Sex haben durftest, dass du selbst wenn du verlobt warst und hast miteinander geschlafen, wurdest du auch gesteinigt. Also das war knallhart. Und das war damals sehr deutlich und den Juden sehr wichtig. Und deswegen wollten Jesus eine Falle stellen, haben sie quasi diese schlimmste Sünde genommen, um Jesus quasi in die Falle zu locken. Das Zweite, was wir wissen müssen, Jesus war diesen religiösen, diesen führenden Juden ein Dorn im Auge. Deswegen wollen sie ihm eine Falle stellen. Und wenn man das Johannesevangelium liest oder auch die anderen Evangelien, dann sehen wir, dass sie immer wieder versucht haben, Jesus irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja, mundtot zu machen, ins Arrest zu bringen, irgendwie wegzuschaffen. Und auch in den Geschichten vorher sehen wir, sie haben immer wieder versucht, ihn irgendwie gefangen zu nehmen oder aus dem Weg zu räumen, und es hat nicht funktioniert. Also haben sie diesen Plan mit dieser Falle ausgeheckt. Und sie wollten Jesus eine Falle stellen. Denn die Frage ist ja, was war diese Falle? Das eine ist ja, dass wenn Jesus dieser Prophet ist, dieser geistliche Führer, der er zu sein behauptet, und das Gesetz des Mose, was geschrieben steht, nicht ernst nimmt, dann wird er quasi diskreditiert. Dann sagt, guck mal, du bist kein religiöser Führer. Du nimmst das Alte Testament nicht ernst. Wir können dich nicht ernst nehmen. Und dann ist er quasi aus dem Weg geschafft. Dann wird keiner ihn mehr richtig ernst nehmen. Und vielleicht können die Juden ihn auch festnehmen dafür oder was auch immer machen. Aber das wäre die erste Taktik. Und wenn er das nicht tut, wenn er diese Ehebrecherin freispricht, oder dann, wenn er sie freispricht, das eine, wenn er sie quasi verurteilt, dann hat er folgendes Problem, dass die Römer, die ja quasi die Herrscher über das Land waren, gesagt haben, wir sind die Einzigen, die die Todesstrafe verhängen dürfen. Und wenn du hier die Todesstrafe forderst, dann musst du ins Gefängnis. Ja? Oder kriegst du die Todesstrafe oder wirst du quasi aus dem Weg geschafft. Also was muss er machen? Das römische Gesetz halten und sie freisprechen oder das jüdische Gesetz halten und dann hat er auch ein Problem. Das war die Falle, vor der Jesus stand. Und das Spannende ist, und ich liebe Jesus, wie er mit dieser Situation umgeht. Diese Frau steht da vor Jesus, die Ankläger sind da und sagen, so Jesus, was sagst du nun dazu? Was ist dein Vorschlag? Und das Erste, was Jesus tut, ist ja Folgendes. Er macht nichts. Er schweigt. Er saß hier auf dem Boden, ja, er beugt sich nach vorne und schreibt oder malt irgendwas in den Sand, in den Boden. Wir wissen nicht was, es gibt ganz viel Spekulation, was das gewesen sein könnte. Ich habe auch ein paar Ideen, aber wir wissen es nicht, ja, was Jesus da auf dem Boden gemalt hat. Aber er beugt sich nach vorne und ignoriert die legalistischen, gesetzlichen Ankläger. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, mit solchen Leuten umzugehen, ja, die zu ignorieren. Aber sie sind penetrant. Ja. Vielleicht denken sie auch, oh, Jesus antwortet nicht, er ist bestimmt verunsichert. Ja, der weiß jetzt nicht, was er sagen soll. Und das ermutigt sie vielleicht nochmal und sie haken nach. Jesus, was ist? Komm! Los, lass raus, Jesus, sag, was antworte, was sollen wir machen, was sollen wir tun? Und Jesus, ganz ruhig, mit seiner eigenen Autorität, die er hat, mit seiner Klarheit, richtet sich auf, schaut in die Runde auf den Gesetzeslehrer und sagt, okay, ihr habt recht, sie hat gesündigt, sie verdient den Todessteinigung, einer muss beginnen. Und im Alten Testament ist auch das klar geregelt, ja, wer beginnen muss. Es muss der beginnen, der die Anklage vorbringt. Weil wenn jemand eine falsche Anklage vorbringt und dann den ersten Stein wirft, dann wird ihm dasselbe passieren, dann wird er auch gesteinigt. Und der sagt, okay, wer fängt an? Derjenige soll anfangen, der ohne Sünde ist. Bitte, legt los. Und Jesus wendet sich wieder ab, beugt ihn davor und schreibt wieder in den Sand, als würde ihn der Rest der Szene gar nicht wirklich interessieren. Und jetzt kehrt Verunsicherung in die Pharisäer ein. Jesus hat gesagt, okay, wir dürfen sie steinigen. Das war ja gar nicht ihr Plan eigentlich, dass sie die tatsächlich hier steinigen. Aber Jesus hat ihnen so geantwortet und keiner widerspricht Jesus. Keiner hakt ein und sagt, hör mal, das mit dem, wer ohne Sünde ist, davon lesen wir aber im Alten Testament nichts. Dann dürfte man ja gar niemand mehr verurteilen. Das ist ja auch kein biblisches Gebot. Keiner hakt da irgendwie nach, weil sie spüren, dass Jesus ihr Herz sieht, ihre Heuchlerei sieht, ihre Scheinheiligkeit sieht und sie durchschaut und offenlegt und präsent macht. Wichtig für uns zu verstehen ist, Jesus macht hier die Sünde der Ehebrecherin nicht klein. Er macht die Sünde der Pharisäer groß. Jesus macht die Sünde der Ehebrecherin nicht klein. Er wischt sie nicht weg und sagt, alles halb so wild. Sondern er macht die Sünde in den Herzen der Pharisäer und Ehebrecher groß. Und sagt, okay, wenn du ohne Sünde bist, wenn du noch nie eine Frau begehrlich angeblickt hast, wenn du noch nie Ehebruch begangen hast oder wenn du noch nie irgendeine Sünde begangen hast, dann bitte, wirf den ersten Stein. Und die Wahrscheinlichkeit, das ist ein bisschen Interpretation jetzt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Pharisäer sexuell begehrliche Gedanken hatten, ist ziemlich groß. Also stellt euch vor, ja, die haben diese Frau, eine nackte Frau beim Sex ertappt und da aus dieser Szene rausgezerrt. Und jeder Mann, der eine nackte Frau beim Sex sieht, der ist ziemlich groß in der Gefahr, sexuelle begehrliche Gedanken zu haben. Ja, wenn du ein Mann bist und das nicht so siehst, dann stehst du nicht auf Frauen oder du lügst mich an. Also ich weiß nicht genau, ich glaube, wir sind da als Männer so getaktet. Ja? Und dass die Frauen, die Männer mindestens irgendwie ihre Fantasie mit denen losgingen, ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht waren die auch schon so fromm, dass sie überhaupt nicht mehr, aber die Frommen sind da meistens ja auch nicht die Allerschlechtesten drin, in begehrlichen Gedanken. Aber Jesus diskutiert gar nicht mit ihnen. Jesus fängt gar nicht eine theologische Diskussion mit ihnen an. Er hält ihnen keine lange Rede. Ein paar wenige Worte von Jesus genügen. Und die Ältesten, die Älteren unter den Pharisäern, die verstehen das zuerst. Die Weisesten sind zuerst überführt und zuerst getroffen und machen die ganz langsam vom Acker. Ziehen sich zurück. Ich muss weg. Ja, habt ihr noch was vor? Ja, oder ziehen sich langsam zurück, bis alle von den Anklägern wechseln. Die Falle war gut, aber nicht gut genug. Und jetzt, wo die Pharisäer weg sind, wird es erst richtig interessant. Die Frau ist noch da. Nicht weggelaufen, nicht weggerannt, hat die Chance nicht genutzt, mit zu verschwinden. Warum auch immer. Vielleicht hat sie sich nicht getraut, vielleicht hat sie gehofft, dass Jesus noch irgendwie was Ermutigendes zu ihr sagt. Keine Ahnung, sie steht da in der Mitte. Die Menschen sind wohl auch noch da, die vorher auch schon da waren, zu denen Jesus gesprochen hat. Und Jesus richtet sie auf und spricht sie direkt an. Wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Ziemlich unsicher wahrscheinlich, die Frau, verschüchtert, vielleicht auch erleichtert, dass die Pharisäer weg sind, auf jeden Fall aber beschämt. Ganz dummer Moment. Kein schöner Moment. Kein schöner Tag für diese Frau, kann man sich vorstellen. Beim Ehebruch ertappt, nackt durch die Stadt geschleift, vor einen religiösen Führer hingestellt, angeklagt, bloßgestellt. Kein guter Tag. Noch nicht. Denn jetzt spricht Jesus zu ihr und verändert ihr ganzes Leben. Ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Geh nach Hause und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus ist der einzige Mann auf dieser Erde, der je gelebt hat, der einzige Mensch auf dieser Erde, der je gelebt hat, der ohne Sünde war. Auch ohne jeden sexuell anzüglichen Gedanken, ohne jede Sünde, die es gibt. Auch in diesem Moment. Er hätte den ersten Stein werfen dürfen. Jetzt hat er gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er hätte den Stein werfen dürfen, als einziger. Wenn es irgendjemand gibt und auch in dieser Szene gab, der richten durfte und auch heute uns Menschen richten darf, dann ist es Jesus. Er darf das. Er hat das Recht. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er ist der Schöpfer dieser Frau. Er ist der Schöpfer von Sexualität. Er ist der Schöpfer des Gesetzes. Er ist der Schöpfer und Herrscher von allem. Er darf uns richten und auch diese Frau. Und er hätte Recht gehabt, sie zu verurteilen. Aber er macht es nicht. Der heilige, sündlose Gott steht vor dieser Frau und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus sieht diese Frau an, voller Mitgefühl, voller Liebe und voller Heiligkeit. Was heißt das jetzt? Lässt er die einfach so gehen? Sagt er damit, alles halb so wild? Ja, kann schon mal vorkommen. Ja, oder bügelt er das irgendwie glatt oder spült er das irgendwie weg? Sagt er, komm, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ach, die Pharisäer, die spinnen eh alle so ein bisschen. Ja. Ist das so eine lapidare Herangehensweise oder Umgang mit Sünde? Natürlich nicht. Er gewährt ihr Gnade und gibt ihr so Raum zur Veränderung. Jesus weiß in diesem Moment, dass er eines Tages für diese Frau sterben wird. Und dass die Steine, die auf die Frau hätten fliegen sollen, auf ihn fliegen. Und die Kreuzigung, die diese Frau verdient hätte, ihm widerfahren wird. Er wird für diese Sünde, für diesen Ehebruch dieser Frau sterben. Für uns wirkt diese Frau ja so ein bisschen wie ein Opfer in der Geschichte und ist sie ja auch. Die ist Opfer dieser Pharisäer, aber wir tun immer so, als wäre die arme Ehebrecherin. Und die ist auch arm in dieser Szene, aber sie ist auch Täter. Sie hat Ehen zerstört. Sie hat Kindern ihren Vater geraubt und sie hat Frauen ihren Mann geraubt und hat Ehen kaputt gemacht. Und wenn wir heute an Ehebruch denken und wo ein Mann fremd geht und eine Frau verlässt oder irgendwie Sex mit einer anderen Frau hat, dann finden wir das zu Recht schlimm. Und diese Frau war Täterin. Die waren nicht nur Opfer. Und es ist bei uns genauso. Wir entschuldigen unsere Sünden oder sagen, ja, wir sind ja Opfer unserer Umstände. Und wenn du wüsstest was, dann würdest du auch verstehen, dass ich, würde ich vielleicht. Und trotzdem sind wir immer auch Schuldige und immer auch Täter. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Schuldige Menschen werden schuldig. Und Jesus weiß das. Und er wird für diese Frau ans Kreuz gehen und ihre Schuld tragen. Das ist die Lösung im Umgang mit Sünde. Ihre Schuld wird mit ihm ans Kreuz genagelt und deshalb kann sie frei werden und frei gehen und deshalb allein hat sie die Chance, jetzt ein verändertes Leben zu leben. Das Gesetz schafft es nicht, uns zu verändern. Das zeigt uns, wie schlimm sündig wir sind. Es ist die Gnade, die dich verändert, die Gnade, die dich erzieht und die Gnade, die den Freiraum gibt, die Liebe Gottes, die den Freiraum gibt, wirklich ein anderes Leben zu leben. Und diese Gnade gewährt Jesus dieser Frau. Das ist die einzige Chance für die Frau und es ist die einzige Chance für dich heute, wie du gerade hier sitzt. Nur die Gnade Jesu kann dich zu einem besseren Menschen machen. Und es ist egal, ob wir die Gesetzlichen sind, in dem gesetzlichen Lager, ob wir in dem liebenden Lager sind und sagen, wir betonen diese Seite mehr. Wir alle brauchen die Gnade des lebendigen Gottes. Wir alle brauchen die Gnade von Christus. Und wenn wir ehrlich sind in diesem Moment, dann wissen wir, dass wir als Sünder hier sitzen. Jeder von uns. Ich sitze nicht, aber ich stehe hier als Sünder. Wir alle kennen unsere Schuld und manchen von uns steht die genau vor Augen gerade. Und wenn ich dich frage, denk mal an die Sünde, die dir gerade am meisten zu schaffen macht, dann fällt dir bestimmt was ein. Manche von uns sind schon so selbstgerecht, dass es vielleicht gar nichts mehr einfällt, aber die meisten von uns wissen das, was die Sünde ist oder was die Sünden sind, mit denen wir kämpfen und die uns schwerfallen. Und ich hoffe, dass wir durch diese Geschichte neu begreifen, wie Jesus uns auch in dieser Sünde begegnet. Die dich anklagt, die dich nicht einschlafen lässt abends, weil du weißt, du wärst gerne ein besserer Mensch, du wärst gerne ein anderer Mensch und du würdest diese Sünde gern schon längst besiegt haben. Und du würdest gerne schon längst weiter sein an dieser Stelle. Du wärst gerne schon viel geistlicher, heiliger, reiner. Das siehst du, das Gesetz zeigt dir das. Aber das Gesetz kann dich nicht verändern. Es ist die Gnade, die liebenden Augen Jesu, die dir sagen, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Die dir den Freiraum geben, dich zu verändern. Jesus blickt dich an im Moment in diesen Augen und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige jetzt nicht mehr. Meine Gnade gibt dir die Freiheit, ein anderer Mensch zu werden. Und für diese Ehebrecherin wurde dieser schlimme Tag zum besten Tag ihres Lebens. Den wird sie nie wieder vergessen. Der hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wir lesen von dieser Frau hinterher nichts mehr, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie wirklich von dem Moment an ein komplett anderes Leben gelebt hat. Stell dir vor, du würdest vor Jesus stehen, wie diese Frau. Vielleicht nicht mit Ehebruch, aber mit deiner Sünde, die dich anklagt und mit deinem schlechten Gewissen, was dir so schwer fällt, dich selber in die Augen gucken zu lassen. Und Jesus schaut dich an und sagt, ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Ich werde für dich sterben. Ich bin für dich gestorben. Ich habe die Schuld für dich ans Kreuz getragen. Du darfst jetzt gehen. Geliebt. Nicht, weil die Sünde nicht schlimm ist, sondern weil Gottes Gnade und Liebe stärker ist. Wäre das nicht ein schöner Sonntag für uns heute, wenn wir so aus diesem Raum nach Hause gehen, zum Mittagessen und durch den Tag gehen, in dem Wissen, es ist Gottes Gnade, die uns trägt, die uns hält, die uns den Freiraum und die Möglichkeit gibt, uns selbst in die Augen zu schauen, zu vergeben und als Nicht-Verurteilte durch diese Welt zu gehen. Deswegen sind wir ja auch hier. Das ist Christsein. Das ist Evangelium. Unsere Sünde ist viel schlimmer, als wir glauben. Unsere Sünde ist viel größer, als wir denken. Unsere Sünde ist viel mächtiger, als wir jemals in diesem Moment erahnen können. Aber Gottes Liebe ist größer. Gottes Gnade ist stärker. Gottes Liebe und Gnade sind viel, viel größer, als wir jemals hoffen, erträumen und wagen, uns vorstellen zu können. Das ist das Evangelium. Wir sitzen hier als Sünder, von denen wir wissen, wir sind nicht verurteilt. Wir sitzen hier nicht als die, die wissen, wir sind fromm, wir sind die Besseren, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten. Wir sind nicht die Gesetzeslehrer, die andere anklagen, sondern wir sitzen hier als Schuldige, die aus der Kraft und Gnade der Evangelium leben. Wie wäre das, wenn wir so rausgehen in den Tag, in die Woche, wenn wir so miteinander hier umgehen, wenn wir so mit unseren Nächsten, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden im Verein, mit denen, die Jesus nicht kennen, umgehen, in dem Wissen, wir sind genauso schuldig, aber wir sind nicht verurteilt und wir kennen den Weg, wie auch andere nicht verurteilt werden. Würde uns das weiterbringen? Würde uns das stärken? Würde uns das zu besseren Menschen machen? Ich glaube schon. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.